Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator der Upskill-Konferenz hier in Berlin. Ja, und die Upskill-Konferenz, die am 18. und 19. März stattgefunden hat, ist auch Gegenstand heute des Podcasts. Und zwar haben wir uns vorgenommen, einmal unsere Erfahrungen mit der Durchführung eines solchen digitalen Events mit euch zu teilen. Das war ja eine eintägige Konferenz, sowie am zweiten Tag 20 digitale Masterclasses, die wir durchgeführt haben. Und da haben wir eine Menge gelernt. Und das wollen wir gerne in diesem Podcast mit euch teilen. Und damit es jetzt kein Monolog wird, habe ich mal einen Kollegen gebeten, dieses Podcast mit mir zu führen. Das ist der Tim Heiks von Event Inc. Event Inc. hat uns dabei unterstützt, dieses digitale Event durchzuführen. Event Inc. ist ein Unternehmen aus Hamburg, die unter anderem dabei beraten, digitale Konferenzen durchzuführen. So, insofern viel Spaß jetzt heute im Upskill Podcast mit vertauschten Rollen und Tim Heiks als Gastgeber. Ja, hey Tim, das freut mich, dass ich heute Gast in deinem Podcast sein darf. Nein, Quatsch. Du bist Gast in unserem Podcast, aber wir wollen das heute mal mit verteilten Rollen starten. Aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor.
Ja, genau. Hallo Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast und auch vielen Dank für die Anfrage, dass ich heute mal dich interviewen darf. Genau, mein Name ist Tim Heiks. Ich bin für das Marketing bei Event Inc. zuständig. Event Inc. ist eine Plattform für die Vermittlung von Event-Locations, Tagungsräumen, Tagungshallen. Im Prinzip der komplette MICE-Einkauf lässt sich über unsere Event Inc.-Software abbilden und sind jetzt seit einigen Monaten halt auch im Virtual Events-Bereich unterwegs mit einer Lösung und bieten da unseren Kunden häufig mittlere bis Großunternehmen, teilweise DAX-Konzerne, die über uns ihre Events buchen, jetzt halt auch eine digitale Lösung.
Genau. Super. Und wir haben das ja zusammen gewuppt, also unsere Upskill-Konferenz. Und ich glaube, wir haben da gemeinsam, aber wir vor allem hier auch in Berlin, eine Reihe von Erfahrungen gemacht, die wir auch gerne mit anderen teilen wollen. Und damit ich jetzt nicht das in einem Monolog mache, haben wir uns überlegt, du stellst einfach mal die Fragen und ich antworte. Und damit bist du der Moderator.
Sehr gut, alles klar. Nee, Andreas, jetzt eine Woche nach eurer Konferenz, die Upskill-Konferenz, wollte ich erstmal starten mit der Frage, wie ist denn überhaupt die Stimmung bei euch jetzt im Team? Herrscht Erleichterung, dass alles geklappt hat, oder seid ihr einfach nur erschöpft und froh und oder schon wieder in Aufbruchsstimmung? Wie sieht es da aus gerade bei euch?
Ja, also wir sind in der Tat in der Aufbruchsstimmung, weil wir jetzt auch andere Projekte haben, die jetzt gar nichts mit der Konferenz zu tun haben, sozusagen unser Kerngeschäft. Aber die erste Reaktion auf meine persönliche Reaktion auf die Konferenz war, schade, dass es vorbei ist. Das ist wirklich so, weil es hat extrem viel Spaß gemacht. Und man ist dann so ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass das alles vorbei ist. Das Team war mega zufrieden, ich war auch mega zufrieden. Also um es mal zusammenzufassen, es hat sich für uns gelohnt, das zu machen. Wir sind, um das vielleicht auch so ganz kurz zu erzählen, das ist jetzt nicht meine erste Konferenz. Wir haben hier in Berlin 2015 bis, glaube ich, 2018 oder 2019 haben wir eine Influencer-Konferenz gemacht, Influencer-Marketing, das war aber eine reale Konferenz. Und dann haben wir gesagt, Mensch, jetzt wollen wir auch mal was Digitales machen durch Covid-19. Und das war Neuland für uns. Und über die Erfahrung wollen wir uns ja heute auch ein bisschen austauschen.
Das heißt, es schließt schon eigentlich ganz gut an meine nächste Frage. Was war der Grundgedanke eigentlich hinter der Konferenz? Also habt ihr es euch vor Corona schon überlegt gehabt und vielleicht noch als Option gehabt, das hybrid oder physisch zu machen? Oder war von vornherein klar, wie ich dich jetzt verstanden habe, dass es virtuell stattfinden soll?
Ja, die Konferenzidee kam eigentlich erst im November auf oder im Oktober, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Das hat jetzt ein bisschen was mit unserem Kerngeschäft hier zu tun, eine Softwarelösung für E-Learning. Und wir haben eben überlegt, wie können wir in dieser Branche, wo es eigentlich zwei Zielgruppen gibt, die sogenannten Bildungsanbieter, das sind also Trainer oder Bildungsinstitute, und dann natürlich die Unternehmen, Corporate Learning, wo E-Learning stattfindet, besser kennenzulernen. Und es gibt aber nichts Besseres, als eine Zielgruppe kennenzulernen, als sich mit ihr zu vernetzen und mit ihr auszutauschen. Und da haben wir gesehen, dass es in dem Bereich noch nicht so wahnsinnig viel Veranstaltungen gibt. Es gibt natürlich die LearnTech, das ist die große E-Learning-Messe in Karlsruhe. Und als die abgesagt wurde im Oktober, meine ich, haben wir gesagt, alles klar, dann machen wir was Digitales. Das passt zu uns, da haben wir Bock drauf, und dann haben wir es einfach gemacht.
Ja, und gibt es da international schon irgendwelche Vorreiterkonferenzen, an denen ihr euch so ein bisschen orientiert habt? Oder?
Das haben wir uns gar nicht angeguckt. Also wir haben wirklich nur den deutschen Markt uns angeguckt und haben auch nicht lange überlegt. Das war wirklich eine spontane Entscheidung. Die ist hier an einem Nachmittag gefallen. Wir fanden die Idee alle gut. Und am nächsten Tag haben wir uns an die Arbeit gemacht und 4 Tage später war die Website online.
Cool. Genau, und dann habt ihr letzte Woche die Konferenz im Prinzip in 2 Tage aufgeteilt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie so das Rahmenplan aussah.
Genau, wir haben, weil wir da auch nicht die Erfahrung hatten, haben wir den ersten Tag als ganz klassische Konferenz geplant. Also ich habe das eigentlich so gemacht, wie ich das von anderen Konferenzen kenne, wo ich war sehr viel früher als Speaker auf Konferenzen, also ein ganztägiges Format mit 20 Minuten Slots, dabei dazwischen eine kurze Pause und dann eben auch eine gute Mischung aus Speakern, die sozusagen Big Name haben, die auch in gewisser Weise verkaufen, aber auch Speakern, die dann einfach in der Tiefe guten Inhalt reinbringen. Das war der erste Tag. Das war ein kostenpflichtiges Format, wobei wir vom Pricing sehr niedlich angesetzt haben. Ich meine, dass wir die Preisgruppen zwischen 60 und 89 Euro netto angesetzt hatten, um da jetzt auch nicht so eine große Hürde zu machen, weil uns war es wichtig, das erstmal jetzt zu testen und in den Markt zu kriegen. Und der zweite Tag, der bestand dann aus kostenlosen sogenannten Masterclasses. Das ist ein Format, was ich persönlich kennengelernt habe bei den OMR, also Online Marketing Rockstars, bei der großen Konferenz. Die machen ja auch mal diese Masterclasses. Da habe ich mal eine gegeben. Das war gut. Das war eine Stunde damals auf der Bühne. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir digital. Und diese Masterclasses waren kostenfrei, um einfach da auch noch ein bisschen, das ist natürlich dann auch ein Marketinginstrument, nicht? Man verkauft natürlich einfach ein kostenfreies Ticket und kann dann eben den Upsell machen zum Konferenzticket.
Und wie viele Teilnehmer waren jetzt verteilt über die 2 Tage dann, sind zusammengekommen bei euch?
Also wir hatten 400 Konferenztickets, die verkauft wurden, und 1200 Masterclass-Tickets. Also in Summe, da gab es natürlich eine Schnittmenge, aber in Summe ungefähr 1400 Teilnehmer.
Ah, okay. Und kannst du sagen, ob sich das irgendwie über die Tage, gab es da Wellen, wo besonders viele da waren? Also bei einer physischen Konferenz ist es ja häufig so, dass man einen Keynote-Speaker irgendwie an den Anfang packt. Da kann man dann sicherstellen, dass die meisten Teilnehmer dann morgens auch pünktlich da sind. Das ist natürlich bei einer virtuellen Konferenz dann vielleicht gar nicht so leicht, weil jeder einfach mal schnell für den nächsten Call wieder rausgehen kann aus der Konferenz. Wie verteilt sich das dann da? Könnt ihr das sehen?
Ja, wir haben das vielleicht noch nicht sauber genug ausgewertet. Es war auch so, dass wir in das Konferenzticket auch den Zugang zu den Aufzeichnungen reingelegt haben. Das heißt, es gab gar nicht die Notwendigkeit, jetzt wirklich dabei zu sein, sondern jeder, der das Ticket gekauft hat, der kann eben für die nächsten 6 Monate sich diese Aufzeichnungen anschauen, sodass wir, glaube ich, auch in den Spitzenzeiten nie über 50% der verkauften Tickets waren, die sich wirklich eingeschaltet haben. Und ob das jetzt sehr stark geschwankt hat, nach meiner Beobachtung nicht, das war relativ konstant.
Okay. Und bei den Masterclasses, da durfte ich ja auch eine Masterclass halten. Wie war es da so, wie sah die No-Show-Rate da aus? Also von Leuten, die sich angemeldet haben, könnt ihr das nachvollziehen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die hatten wir über Zoom organisiert. Das waren teilweise ja bis zu 5 Masterclasses parallel. Die haben wir auch dezentral organisiert. Das heißt, Da waren wir dann selber als Organisatoren gar nicht mehr mit drin. Das haben dann die jeweiligen Referenten gemacht. Haben wir noch nicht ausgewertet, ob die No-Show-Rate da jetzt so riesig war. Ich glaube aber nicht, weil wir extrem gutes Feedback von den Speakern bekommen haben, die super zufrieden waren von den Teilnehmerzahlen.
Okay, super. Genau, das kann ich auch bestätigen. Hab nachher auch im Nachgang super viel, auch positives oder sehr viel positives Feedback bekommen und hatte da jetzt auch, weil ich ja die früheste Masterclass hatte, ich dachte, okay, das ist dann vielleicht noch ein bisschen verhalten von der Teilnehmerzahl, aber ich kann bestätigen, da kam ordentlich Resonanz auf jeden Fall. Das war echt super. Genau, und wie habt ihr seid ihr es damals angegangen mit der Vermarktung der Konferenz? Also ist das über euer Netzwerk passiert? Welche Kanäle haben da am besten funktioniert? Oder seid ihr einfach mal gestartet und habt geguckt, wo am meisten zurückkommt, Feedback kommt?
Ja, also das ist natürlich jetzt etwas, wo wir uns hier, weil wir hier auch eine Digitalagentur haben, also wir machen das seit einigen Jahren schon, uns natürlich gut auskennen. Wir haben das nur digital gemacht. Wir haben fast alles über Social gemacht und Medienpartnerschaften. Wir haben nur als Test eine einzige Newsletter-Anzeige gekauft, die aber wie erwartet dann auch nicht performt hat. Was wir sagen können, auf jeden Fall, was uns überrascht hat, also natürlich wussten wir, dass LinkedIn gerade sehr gut läuft. Wir waren uns aber unsicher am Anfang, ob LinkedIn auch in dieser Zielgruppe so gut läuft, aber es hat sich extrem positiv entwickelt. Das heißt, wenn wir mal den Traffic analysieren, dann hatten wir etwa 60-70% ungefähr des Traffics kamen über LinkedIn rein und darüber wurde dann auch die größte Aufmerksamkeit erzeugt und dann daraus resultieren dann eben auch die Sign-ups für die Masterclass oder die Konferenz.
Und so konntet ihr dann auch relativ schnell und früh schon sagen, okay, das wird wirklich eine Konferenz von einer Größe von mindestens 400 Teilnehmern und konntet dementsprechend auch personelle Ressourcen in die Planung schieben? Oder hattet ihr zwischendurch sogar nochmal Angst, dass es gar nicht so angenommen wird, weil es ja, wie gesagt, die erste Konferenz war?
Also wir waren da, und das sage ich jetzt auch allen, die zuhören, extrem entspannt, weil wir eben in einer digitalen Konferenz gar nicht dieses Kostenrisiko haben. Also normalerweise, das ist ja auch euer Kerngeschäft, hat man ja die Location-Kosten an der Backe plus die ganzen anderen Kosten wie Reisekosten der Speaker. Natürlich sind die Catering-Kosten, die kann man dann auch steuern, je nach Teilnehmern. Aber die Location-Kosten fallen halt immer ins Gewicht. Und das ist das, was mir früher auch mal ein bisschen Kopfschmerz gemacht hat bei Konferenzen. Kriege ich das eigentlich rein? Weil eben im normalen Konferenzgeschäft das doch sich immer mehr zu einem Last-Minute-Geschäft entwickelt hat. Das heißt, die Ticket-Sales kommen sehr kurzfristig. Und es ist sehr schwer, die Ticket-Sales an den Anfang zu ziehen, auch durch ein abgestuftes Pricing. Das war hier ein bisschen anders im Digitalen. Das heißt, es gab keine Verlagerung auf Last Minute. Das war relativ linear, der Sign-up und der Sales-Prozess. Und wir waren nicht nervös, weil wir eben nicht Angst vor den Kosten hatten. Und wir wussten auch, zur Not können wir es dann immer über Paid Social oder Google AdWords kriegen wir es dann doch noch nach oben. Also wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätten wir einfach ein bisschen Mediabudget in die Hand genommen und hätten es dann auch noch reinbekommen. Geht natürlich dann auf die Marge, also hätte man natürlich deutlich mehr Geld ausgeben müssen, was wir dann aber nicht mehr gemacht haben. Also wir haben kein Paid Media reingesteckt.
Okay. Und ihr habt die Idee, ihr sagt, okay, das wird auf keinen Fall, ein Rohrkrepierer, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch. Ich hatte gesehen, am zweiten Tag hast du kurz alle Helfer hinter der Bühne auch mal auf die Bühne draufgeholt. Das waren jetzt 5 Personen. War das euer Orga-Team dann auch und wie habt ihr euch da aufgeteilt dann zwischen den Personen?
Ja, aber da muss man auch sagen, dass wir das alle nur im Nebenjob machen. Also was ist denn der Zeitaufwand bei so einer Konferenz? Das eine ist natürlich die ganze inhaltliche Vorbereitung. Also sich ein Programm zu überlegen, Speaker anzusprechen und das ist so der inhaltliche Part. Das ist natürlich auch der wahnsinnig viel Spaß bringt. Dann haben wir natürlich den organisatorischen Part, den man natürlich auch jetzt durch digitale Technologien ganz gut handeln kann. Also wir haben das einfach über unser CRM gemacht, auch die ganze Organisation, die Speaker, sodass sich da auch der Aufwand wirklich in Grenzen hielt. Und wir hatten dann nur am Tag des Events, das stimmt, wir hatten auf die Bühne, glaube ich, 4 Leute geholt. Also wir waren 2 Moderatoren, das haben wir auch in-house gemacht, weil wir das auch Lust hatten, das zu machen, selbst zu moderieren und da jetzt auch keine Lust hatten, jetzt nochmal für 2.000 Euro irgendwie einen Moderator einzukaufen oder eine Moderatorin, die dann auch inhaltlich nicht so gut auf den Punkt kommt. Und das heißt, wir hatten den wirklichen Personalaufwand nur am Tag an den Tagen vor der Konferenz, die ganze Speakerbetreuung natürlich, die Technikchecks und dann am Tag der Konferenz letztendlich auch die Speakerbetreuung, das, was man sonst halt Backstage macht, nicht? Den Technikcheck und das Onboarding und so weiter.
Du hast gerade euer CRM-System angesprochen. Vielleicht kannst du auch mal kurz euer komplettes Tech-Stack erklären, was ihr für die Konferenz benutzt habt. Also angefangen vom CRM-System, Ticketing, welche Online-Konferenzlösungen und E-Mail-Marketing, vielleicht was da noch alles so zugehört und reinspielt.
Ja, genau. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil es einfach ist. Fangen wir mit dem Ticketing-System an, haben wir mit Xing Events gemacht, weil A, wir das System gut kennen und weil ich B, bei der Alternative jetzt Eventbrite oder andere in der Vergangenheit immer vermisst habe, dass man eine Umsatzsteuerrechnung kriegt für die Käufer. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser ist, aber das macht einem extrem viel Arbeit, wenn da keine sauberen Rechnungen generiert werden im B2B-Bereich. Also Xing Events als Ticketing-System, als CRM nutzen wir HubSpot, Website WordPress. Und als Tool haben wir uns dann für die Kombi entschieden, Airmeet als Konferenzlösung, wo ihr uns ja auch begleitet habt. Und für die Masterclasses dann Zoom. Und zwar dort nicht die Zoom-Meeting-Lösung, sondern die Zoom-Webinar-Lösung, weil die Teilnehmerzahlen teilweise über 250 bis 300 waren. Und wir Angst hatten, dass, wenn man die Meeting-Lösung nimmt, die Aufzeichnungen, die wir produzieren wollten, zu verrauscht werden, weil dann eben doch Leute ihr Mikro nicht ausstellen und man nicht sauber aufzeichnen kann. Das heißt, der Nachteil bei der Webinarlösung ist natürlich weniger Interaktion. Da haben sich auch dann auch die Referenten ein bisschen negativ zu geäußert. Aber das war hier einfach ein Kompromiss, um saubere Aufnahmen zu produzieren.
Okay. Genau, Airmeet hat so gerade angesprochen. Das ist ja auch das Tool, was wir sehr häufig einfach unseren Kunden mit an die Hand geben. Wir bieten das mit deutschem Support an. Da ist für mich dann nochmal die Frage an dich, warum habt ihr euch letztendlich für das Tool entschieden und was waren vielleicht trotzdem noch so ein paar Probleme, die ihr hattet, wo sowohl Airmeet als auch andere Tools einfach noch Nachholbedarf haben, um wirklich eine richtig gute virtuelle Lösung anbieten zu können?
Also es war eine klare Kostenentscheidung. Dass es natürlich tolle Konferenzsoftware gibt, die aber dann auch schnell im Bereich von nördlich von 10.000 US-Dollar sind für ein einmaliges Event. Und das ist dann wieder fast so eine Größenordnung, wie man sie auch bei einer Location hat. Das wollten wir so auf gar keinen Fall. Das heißt, bei Airmeet fanden wir gut, dass es sozusagen teilnehmerbasiert ein Preis ist, der auch moderat ist. Ich glaube, dass wir da 3 US-Dollar haben wir pro Teilnehmer bezahlt. Das fällt dann auch gar nicht mehr ins Gewicht, wenn du das Ticket verkaufst. Uns war wichtig natürlich, dass es datenschutzkonform ist, dass es stabil läuft und dass wir eigentlich die Kernfeatures haben, die wir jetzt für notwendig hielten. Und das war, 2 Bühnen parallel bespielen zu können, eine saubere Oberfläche mit einer einfachen Navigation für die Konferenzteilnehmer, ein guter Backstage-Bereich, also kurz zur Erläuterung für alle: Backstage bedeutet, dass man den Speaker eben begrüßen kann, Technikcheck machen kann und dann gemeinsam live geht. Also letztendlich so wie bei einer Konferenz auch. Das hat alles super funktioniert. Was uns dann auch wichtig war, Wo wir aber dann auch gesehen haben, dass es gar nicht so stark angenommen wurde, war das ganze Thema Teilnehmer-Engagement. Da gab es ja die Möglichkeiten, zum einen diese virtuellen Tische einzurichten. Das heißt, da haben wir dann Thementische eingerichtet, wo dann das Networking stattfinden konnte, stattfinden sollte. Und dazu gab es noch eine Lösung, die nennt sich Speed Dating, wo die Leute dann randommäßig sozusagen gematcht werden. Wir hatten zwar positives Feedback von den Teilnehmern, dass das gut funktioniert. Wir hatten aber nicht den Eindruck, dass das besonders stark genutzt wird. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Vorabend-Networking-Event gemacht. Das hatten wir übrigens auch gemacht als Tipp, weil wir wollten, dass die Teilnehmer eigentlich schon am Vortag selbst sich in die Lösung registrieren, das Konto einrichten und dann eben morgens die Zeit nicht verlieren. Da haben aber gar nicht so viele mitgemacht. Und dann in den Pausen, also in den Networking-Pausen, in der Mittagspause und auch im After-Event-Networking war die Teilnehmerzahl so zwischen 5% und 10%, also sehr, sehr niedrig.
Ja, das den Eindruck hatte ich auch. Ich war auch ab und zu mal in der Lounge. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach zu viele Tische waren und dadurch war eigentlich fast nie ein Tisch wirklich gut besetzt. Und wir hatten gleichzeitig noch eine andere Konferenz, klar, da hattet ihr jetzt nicht die personellen Ressourcen hierfür, aber die hatten halt standardmäßig an jedem Tisch eine Person schon sitzen und dann aber auch deutlich weniger Tische. Und das waren im Prinzip Moderatoren, die immer wieder dieses Networking angestoßen haben da. Das wäre vielleicht noch eine Sache, so Feedback von mir, dass man das im nächsten Jahr hoffentlich dann nochmal etwas anders machen könnte. Aber genau, hatte ich auch den Eindruck, dass das bis dort nicht so angenommen worden ist. Aber man muss auch zusagen, ihr habt natürlich auch sehr schnell durchs Programm gezogen, dass man natürlich auch nichts verpassen wollte und eigentlich auch den euren Speakern und Vorträgen lieber zuhören wollte. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
Ja, das war so ein bisschen die Philosophie und da weiß ich noch nicht genau, ob das richtig war. Und ich glaube, dass wir es beim nächsten Mal entzerren würden, dass wir das nicht nochmal auf einen Tag legen, sondern vielleicht eher auf 2 bis 3 Tage und dann aber auf 3 Stunden reduzieren. Mhm. Wir haben auch so als Feedback bekommen, dass die Pausen zu kurz waren. Wir haben es so genau, wie du sagst, wir haben es durchgezogen und wir haben vor allen Dingen das Timing durchgezogen. Das hatte ich bei einer anderen Konferenz, die ich mir mal angehört hatte, das war die von Project A hier, die Knowledge-Konferenz, glaube ich. Da hatte mich extrem gestört, dass der Zeitplan so durcheinander kam. Das kennt man natürlich von normalen Konferenzen. Aber das fand ich beim digitalen Format schwierig. Und deshalb haben wir gesagt von Anfang an, wir bleiben wirklich in diesen Slots drin. Es wird nicht überzogen. Wir fangen pünktlich an. Und das haben wir auch durchgezogen.
Hm. Ja. Wenn wir jetzt über die einzelnen Vorträge sprechen, kannst du vielleicht sagen, was eure Highlights waren der Konferenz? Also oder wo war vielleicht das Kundenfeedback oder das Teilnehmerfeedback besonders gut bei welchen Vorträgen bei der Konferenz?
Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, weil das klingt jetzt blöd, aber ich fand die wirklich alle super. Und wir haben ja dann auch gesehen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Eigenlob, aber dass da extrem viel Applaus auch kam. Ich glaube, das ist dann oft auch eine subjektive Frage der jeweiligen Erwartung, nicht? Dass den einen Teilnehmern das eine relevanter ist und das andere. Also wir waren von dem Programm her einfach mega zufrieden. Mhm.
Und genau, also das Feedback, du hattest ja auch am Ende des Tages mal gefragt nach Schulnoten, wie eure Konferenz in verschiedenen Bereichen benotet werden wird. Und das lag ja wirklich zwischen 1 und 2 eigentlich, also rundum zufrieden. Klar waren ein paar Ausreißer dabei, aber eigentlich das Gros war sehr zufrieden. Vorher gab es halt neben den Vorträgen immer so Chatfenster, wo dann häufig dann die Kommentare erschienen sind von den Leuten, wo es gerade technisch nicht funktioniert hat, wo es aber dann vielleicht wirklich nicht an der Lösung oder an euch gelegen hat oder eigentlich sicher, sondern halt häufig dann auch mal an der Internetverbindung zu Hause. Habt ihr damit gerechnet oder würdest du jetzt irgendwas anders machen bei einer nächsten Konferenz da? Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das so das Thema, den Chat überwiegt, obwohl es eigentlich gar nicht, nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Teilnehmer wieder gespiegelt hat.
Naja, das ist zum einen das ja immer deutsche Phänomen, nicht, dass man sich erstmal über das äußert, was einem nicht so gefällt, als über das, was einem gefällt. Das weiß man ja schon. Das finde ich jetzt auch nicht so neu. Was wir auf jeden Fall anders machen werden, wir haben ja zwei wirklich kapitale Fehler gemacht. Die werden wir natürlich nicht wiederholen. Die kann ich auch gerne hier outen, weil das ist ja gar kein Problem. Also der eine Fehler, den wir gemacht haben, das war unser Fehler. Das war mega peinlich. Wir haben die Zoom-Räume nicht richtig konfiguriert. Obwohl wir das schon bei einem anderen Event diesen Fehler gesehen haben, haben wir diesen Fehler auch gemacht. Ja? Wir haben es einfach vergessen, die abzugraden. Mit einmal waren die voll. Das war dann in der Vormittagssession, wo du ja auch warst. Das war echt wirklich total unnötig und ärgerlich. Das haben wir dann, das hat bei uns enorm viel Arbeit gemacht, hat bei vielen zur Verärgerung geführt, ja, berechtigten Verärgerung. Das war schade, dass wir den Fehler gemacht haben. Es hat passiert. Das zweite war, da konnten wir jetzt nichts für, dass eine der Masterclasses ausgefallen, weil der Referent kein Internet hatte. Das gab natürlich auch einen kleinen Shitstorm, dass wir dann hier mit E-Mails abgedeckt wurden. Das heißt, der Kollege, der dafür zuständig war, der war am Donnerstagabend nach der Konferenz, war dann noch richtig high, sagte, ist ja alles super, und Freitag früh hat er voll einen auf die Mütze gekriegt. Das haben wir aber alles ausgebügelt bekommen. Zu deiner Frage. Die technischen Probleme, das war dann dem Sign-up-Prozess in der Plattform geschuldet. Da gab es eine Sache, die Kollegen dort vielleicht nochmal überarbeiten müssten. Das ist aber ein Detail, dass man für das Sign-up dort einen sechsstelligen Code zugeschickt bekam. Der kam oft nicht zeitnah genug. Und also es gab wirklich Sign-up-Probleme in die Konferenzsoftware bei den Teilnehmern. Aber ich denke, das hat man immer, weil jede Software, die neu ist, führt immer bei einem bestimmten Prozentsatz zu Problemen. Das können technische Probleme sein, das können auch menschliche Probleme sein. Und ich glaube, was man daraus lernen kann, das ist vielleicht so unser drittes Learning, bezogen auf die Speaker und auch auf die Teilnehmer. Man muss noch mehr einplanen für Technikchecks. Also wir haben sehr viele Technikchecks mit den Konferenzspeakern gemacht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, im Vorfeld wirklich Technikchecks zu machen und auch sehr viel zu kommunizieren. Wir haben sogar Videos aufgenommen, die rumgeschickt, um da eben da Fehler zu vermeiden. Und das wäre tödlich gewesen, wenn wir das nicht am Vortag gemacht haben, weil viele echte technische Probleme hatten. Das haben wir unterschätzt. Das haben wir zum Glück hingekriegt. Bei den Masterclasses haben wir gedacht, die können alle mit Zoom umgehen. Das haben wir überschätzt. Da gab es dann leider auch Probleme teilweise. Das würden wir also beim nächsten Mal anders machen. Also mit jedem Speaker muss man am Vortag einen Technikcheck machen. Und bei den Teilnehmern kann man vielleicht, ist immer so eine Gratwanderung, wie viel Mails will ich jetzt rausschicken? Wie lang soll die Mail sein? Kann man auch nur sagen, möglichst gutes Onboarding anbieten im E-Mail. Und was wir vielleicht besser machen würden, wir würden vielleicht auf der Webseite selbst nochmal vielleicht auch ein kurzes Video einstellen, dass das einfach nochmal verdeutlicht, wie man sich in diese Software dann einloggt.
Okay. Das heißt, das wären die drei Learnings. Gibt es noch andere Sachen, die ihr vielleicht, was jetzt nicht ein richtiges Learning ist, aber wo ihr sagen würdet, das hätten wir jetzt, würden wir jetzt ein bisschen anders machen, wenn wir es nochmal machen?
Oder? Ja, eigentlich schon das Gesagte, nicht? Beim Programm die Entzerrung, mehr Technikchecks mit den Speakern und mehr experimentieren mit Interaktionsformaten. Da müssen wir nochmal gucken fürs nächste Mal, uns auch noch ein bisschen mit euch und anderen austauschen, wie man es doch schafft, dieses digitale Networking etwas besser noch hinzukriegen. Nicht? Das ist, und da weiß ich auch noch nicht genau, wie wichtig das für die Teilnehmer ist. Nicht? Bei normalen Konferenzen ist das ja fast das Wichtigste, weshalb man hingeht. Im digitalen Bereich scheint das nicht so wichtig zu sein. Also da glaube ich jetzt alle, die sich mit sowas gerade beschäftigen, kann man nur viele Konferenzen sich angucken, sich austauschen und versuchen da nochmal was zu lösen. Es gibt ja auch andere Lösungen, die jetzt nur dafür eingesetzt werden können. Hier in Berlin gibt es ja, glaube ich, WonderMe, glaube ich, heißen die. Ob man sowas nochmal, das hatten ja auch die von Project L gemacht, nochmal eine separate Lösung, hast du aber nochmal eine Plattform, wo sich alle dann registrieren müssen. Da kann ich nur sagen, müssten wir selber noch dazu lernen.
Okay. Und du hast ja wahrscheinlich in den letzten Monaten auch viele Konferenzen angeschaut, einfach aus Interesse Interesse an dem Inhalt, aber auch Interesse an der Durchführung. Gab es da irgendwelche so Vorreiter oder super Positivbeispiele, wo du sagen würdest, die haben das echt irgendwie gut hingekriegt, einfach die Kombination Konferenz und Networking?
Ich habe mir gar nicht so viele angeguckt. Ich habe mir wirklich nur die Knowledge von Project A angeguckt. Das war gut. Das war sehr professionell vorbereitet. Hat technisch alles gut funktioniert. Das war für uns ein bisschen der Benchmark. Alles, was wir uns im Bereich E-Learning noch angeguckt haben, was uns inhaltlich interessiert hat, war solide. Hat mich aber dann von der auch so vom ganzen Branding her und von der Organisation dann nicht so vom Hocker gerissen. Fand ich teilweise ein bisschen fad. Und das ist natürlich auch etwas, was auch wichtig ist, glaube ich, für so eine Konferenz. Es muss eben auch Spaß machen. Man muss ein sauberes Brand haben, was man ja auch mit sehr wenig Mitteln herstellen kann. Also jetzt zum Beispiel mal, was du jetzt nur siehst, weil wir das per Zoom machen. Wir haben eine ganz simple Geschichte gemacht. Wir haben uns einfach das Key Visual auf eine Plane gezogen und auf eine physische Plane und keine virtuellen Hintergründe als Moderatoren verwendet. Und dadurch kriegst du eigentlich schon mal eine sehr schöne Optik hin mit ganz wenig Mitteln. Ne? Das heißt, zwei Scheinwerfer, einen guten, richtigen Hintergrund, ein gutes Mikro. Und dann noch als Tipp für die Moderatoren, dass man sich hinstellt. Also wir hatten uns wirklich ein Stehpult gebaut, gestanden, so wie auf einer Konferenz, dass man die Dynamik hat, die man auch auf einer richtigen Bühne hat. Weil es ist schon ein bisschen komisch, so als Moderator alleine in einem Zimmer zu sein. Das ging ja jetzt nicht anders wegen Covid. Wir konnten also auch in der Co-Moderation nicht nebeneinander stehen. Und so eine Dynamik kriegt man einfach besser hin, wenn man das so macht wie auf einer Konferenz auch. Also im Stehen, bisschen Körpersprache, ein bisschen Bewegung.
Ja, nee, aber muss ich auch sagen, ihr habt das beide echt sehr sympathisch und gut rübergebracht. Auch dein Co-Host Camille, richtig?
Genau.
Also sehr sympathisch und ich glaube, das haben alle Teilnehmer auch so wahrgenommen. Deswegen großen Respekt da an der Stelle. Jetzt ist die Konferenz letzte Woche zu Ende gegangen und ihr habt natürlich sehr viel Content produziert. Du hast vorhin gesagt, die Masterclasses werden jetzt nochmal zur Verfügung gestellt oder die Videos der Konferenz auch den Konferenzteilnehmern mit Ticket. Wie streckt ihr jetzt diesen Content nochmal über die nächsten Wochen und Monate neben diesen Maßnahmen? Also jeder Konferenzteilnehmer kann sich einloggen, aber gibt es noch zusätzliche Impulse, wo nochmal der Content verbreitet wird? Klar, wir machen heute den Podcast, aber habt ihr noch andere Sachen geplant?
Also dieser Content dann nicht. Der ist jetzt sozusagen ja dann auch, ich will mal fast sagen, versendet, nicht? Also alle, die das jetzt sich noch angucken wollen, können das machen. Also nicht die Konferenzvorträge, die sind hinter einer Paywall, eben nur für die Leute, die das Konferenzticket gekauft haben. Aber wir werden eben, um da auch eine gewisse Kontaktfrequenz zu erzeugen, werden wir dieses Masterclass-Format jetzt verlängern. Das heißt, wir überlegen jetzt gerade, in welcher Frequenz wir diese Masterclasses dann über das Jahr weiter durchführen, um eben auch die Marke weiter zu bespielen. Wir wollen weitermachen, also spätestens also in einem Jahr sozusagen als jährliches Format, eventuell auch als halbjährliches, das wissen wir noch nicht genau. Und das ist natürlich, wenn man jetzt eine neue Marke hat, wichtig, dass man dann auch zwischendurch in Erscheinung tritt. Und deshalb werden wir diese Masterclasses machen, aber auch eben als digitales Format.
Digital auch dann, die Frage habe ich jetzt noch nicht gestellt, aber wird es die Konferenz auch nochmal geben dann?
Ja, also das sieht im Moment so aus. dass wir das in einem Jahr nochmal machen werden. Vielleicht auch sogar schon im Herbst, aber das haben wir noch nicht mal diskutiert.
Aber vermutest du auch dann digital oder, also auch selbst wenn es wieder physisch gehen würde, oder könnt ihr euch auch vorstellen, das Ganze hybrid zu machen in einer Location, zum Beispiel mit den Speakern und einer kleineren Teilnehmerzahl und dann aber noch zusätzlich virtuell?
Also das wäre definitiv die beste Lösung, das hybrid zu machen. Aber da wir kein Konferenzveranstalter sind und das bei uns auch jetzt nicht den strategischen Fokus hat, werden wir das nicht machen. Das kostet einfach zu viel Kraft, sondern wir werden das mit Sicherheit digital machen, weil es für uns eben auch ein Marketingkanal ist und kein Geschäftsmodell.
Ja, verstehe. Was sind denn so andere Konferenzen, auf die du dich jetzt nochmal freust in den nächsten Wochen, Monaten? Gibt es da was?
Ich bin gar nicht so ein Konferenzmensch. Ich gehe auch sonst nur auf Konferenzen, wenn ich einen Vortrag halten kann. Ich gehe auch nicht auf digitale Konferenzen. Das muss ich dich jetzt enttäuschen. Da fehlt ein bisschen die Zeit so im Alltag und ich tausche mich dann auch sehr gerne einfach direkt mit Leuten aus und es ist ja jetzt für mich auch schöner, jetzt zum Beispiel Podcast zu führen mit Leuten, wo ich mich austauschen kann. Also man hat, wenn man eine eigene Möglichkeit hat für eine eigene Bühne, wie ein Podcast oder wie eine Masterclass, ich werde bestimmt auch wieder solche Sachen moderieren. Wir hatten ja im Vorfeld der Konferenz auch, wir haben das Brain Lunch genannt. Das war ein Mittagsformat von einer Stunde als Zoom-Talk mit ein oder zwei Gästen, die ich moderiert habe. Und solche Sachen bringen sehr viel Spaß und bringen auch die Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, wo man auch ein Interesse hat, was zu lernen. Und damit kann ich eigentlich meinen Wissenshunger ganz gut stillen.
Ja, super. Ja, möchtest du noch Sachen erwähnen, die ich jetzt gar nicht gefragt habe?
Wir haben es ja auch nicht vorbereitet. Du hast, glaube ich, Allumfragen gefragt. Ich kann allen nur den Mut machen. Das ist jetzt auch eine Chance, wenn man sich sonst nicht an Konferenzen rantraut, ja, weil normale Konferenzen, wie gesagt, dieses Kostenrisiko bürgen. Digitalkonferenzen erfordern das nicht. Kann jetzt natürlich sein, dass das jetzt nicht, weil ich das sage, sondern generell zu einer gewissen Schwemme führt, ne? Dass jetzt einfach zu viele digitale Events aus dem Boden sprießen. Aber ansonsten kann ich wirklich nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren, weil das Risiko zu scheitern und damit auch Geld zu verbrennen einfach deutlich kleiner ist, als wenn man jetzt eine klassische Event-Location anbietet und dort eben eine Konferenz plant. Und damit auch natürlich dieses Zeitinvest besser abschätzen kann, nicht? Und das vielleicht so als letztes, also man braucht ungefähr 4 bis 6 Monate Vorlauf.
Okay. Und dann geht's bei dir jetzt erstmal eine Woche in den Urlaub.
Wir werden jetzt in der Tat, weil wir hier Schulferien haben, in Berlin mal rausgehen. Ja, klasse, Tim. Dann übernehme ich wieder den Moderator. Danke dir für deine Fragen und dass du mich so gut geführt hast. Und wir bleiben in Kontakt und danke allen fürs Zuhören. Ja, das war das heutige Podcast, einmal mit vertauschten Rollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel mitnehmen können. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder euer Host und freue mich, wenn ihr auch wieder reinhören mögt. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.